ARD.
Mich hatte mal Literatur interessiert. Es gab hier und da mal einige Schreibversuche, ja, aber die habe ich nie wirklich ernst genommen. Das selber Schreiben, das kam erst spät auf. Irgendwann kam der Gedanke auf, ich schreibe über diesen Kosovo-Krieg.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Stefan Oschwart.
Ja, Stefan, du bist diesmal für Orte und Worte ein bisschen in die Vergangenheit gereist, und zwar in deine als Südosteuropa-Korrespondent.
Ja, so sieht's aus. In Hannover habe ich nämlich Yehona Kidzai getroffen, 2 Stunden nach dem verabredeten Termin. Ich sage nur Deutsche Bahn. Aber wir sind dann letztlich mental im Kosovo gelandet. Da war ich ja als Korrespondent auch immer wieder. Und Yehona Kidzai ist dort geboren, in der Nähe von Prizren in Suhareka. Und dieser Ort, der steht auch für ein Massaker 1999, also während des Kosovo-Krieges, schreckliches Massaker in einer Pizzeria. Da haben Serben fast 50 Kosovo-Albaner ermordet. Und auch darüber schreibt sie in ihrem Debütroman
Ja, das ist ja der Roman mit dem ungewöhnlichen Titel auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Ein kleines E mit 2 Pünktchen drauf. Das ist ein Buchstabe aus dem albanischen Alphabet. Und dieser Roman wird gerade sehr gelobt. Also ich habe überall nur positive Kritiken gelesen. Es ist auch nominiert für den Aspekte Literaturpreis. Worum geht's da eigentlich?
Ja, es geht natürlich um den Kosovo-Krieg, um die Gräuel, aber auch um Traumata, über die nicht gesprochen wird, die aber von Generation zu Generation weitergegeben werden. Hochaktuelles Thema, immer wieder aktuell, weil es ja auch immer wieder neue Kriege gibt. Und in Yehona Kidzais Roman, da merkt der Zahnarzt, dass irgendwas nicht stimmt. Das ist die Einstiegsszene und die Protagonistin, Kosovo-Albanerin im Exil, wie Yehona Kidzai selbst, sie knirscht mit den Zähnen. Und Zähne, die spielen ja auch eine Rolle in der Forensik, um zum Beispiel Verschwundene zweifelsfrei zu identifizieren. Auch ein Riesenthema auf dem Balkan, sowohl im Kosovo als auch im Bosnienkrieg, spielte das ja immer wieder eine Rolle, weil die Täter versucht haben, ihre Spuren zu verwischen. Ja, und im Mund, da entstehen Worte, da entsteht Sprache und da entsteht letztlich auch Identität. Und die Protagonistin im Roman, die macht sich auf die Suche nach den Traumata, interessiert sich für den Kosovo-Krieg, der auch in ihrer Familie Spuren hinterlassen hat, aber über die nicht oder nur wenig gesprochen wird in der Familie. Sie besucht Veranstaltungen in der Universität, sie recherchiert, sie fragt nach. Wenn man so will, ist dieser Roman eine literarisierte Spurensuche. Und dafür hat sie auch schon den Hanna-Preis der Stadt Hannover bekommen. Und du hast es schon gesagt, sie steht jetzt auch als Nominierte auf diversen anderen Listen auch drauf.
Es klingt auch wirklich sehr, sehr spannend, diese ganze Symbolik mit den Zähnen, dem Mund, der Sprache. Sie ist ja selbst Literaturwissenschaftlerin, diese Autorin Yehona Kidzai. Und sie hat in Hannover an der Uni auch unterrichtet. Und das ist der Ort, an dem ihr euch getroffen habt für diese Folge von Orte und Worte. Was kannst du noch über sie erzählen?
Naja, das war witzig. Wir haben uns im Uni-Gebäude verabredet ursprünglich. Dann hat sie mich am Bahnhof abgeholt, weil ich ja viel Verspätung hatte. Und dort im Uni-Gebäude, da gibt es eine Halle. Wenn man in den Garten raus will, da geht man unter so Schildern durch. Glauben steht da über diesen Durchgängen oder Zweifel oder Gehen. Also wenn man das zusammenliest, so eine Art These, Antithese, Synthese. Und ihr Durchgang ist Glauben, sagt sie, meiner ist Zweifel. Und sie hat einen Verlag mit einem Kollegen gegründet, den Resonar Verlag, der publiziert deutsche Literatur, da legt sie Wert drauf, aber von Deutschen mit Migrationsbiografie. Heimatlose mit vielen Zuhause, Zuhauses, wie sagt man das im Plural, vor allem in der deutschen Sprache ist diese Heimat, und das sind eben Menschen wie Yehona Kidzai.
Ja, schöne Frage. Was ist der Plural von zu Hause? Wir fahren jetzt nach Hannover und auch gedanklich in den Kosovo mit Stefan und Yehona Kidzai.
Information zu IC2430 nach Emden Hauptbahnhof über Bremen Hauptbahnhof. Abfahrt 12.45 Uhr. Heute von Gleis 12 direkt gegenüber. Ich wiederhole.
Hallo.
Finally.
Finally. Orte und Worte scheut ja keine Mühen, aber die Deutsche Bahn hat noch ein paar Schiffen oben drauf gelegt. Wollen wir zur Uni fahren?
Wir können Kriegen auch wir zur das Uni hin? Laufen. Das würde ja, so 20 okay, Minuten das. Dauern, ja. ungefähr.
Okay.
Okay, wir gehen mal in Richtung Uni und dann schauen wir weiter.
Ich muss die 10.000 Schritte heute noch voll kriegen.
Ja, das habe ich abgestellt.
Du hast in Hannover studiert. Du lebst ja auch schon lange, aber geboren bist du ja in Suharica, im Kosovo, ne?
Ja, so ist es.
Und ich habe ja noch mal ein bisschen rumgesurft. Suharica, was ist da eigentlich passiert, spielt ja auch eine Rolle in deinem Buch. Da gab es einen Massaker. Wie ist das jetzt für dich so im Nachhinein? Also, wenn dich einer fragt, wo bist du geboren, kannst du das noch sozusagen, ohne das mitzudenken, überhaupt aussprechen?
Ja, schon. Weil ich natürlich sehr regelmäßig im Kosovo bin und in Suharica bin. Eigentlich einmal im Jahr mindestens. Und natürlich hängen an diesem Ort auch sehr positive, sehr schöne Erinnerungen. Und an die denke ich natürlich auch, wenn ich diesen Namen höre oder diesen Namen selber ausspreche, diesen Ortsnamen. Aber gerade in Bezug jetzt auf mein Buch, wo dieser Ort eben eine Rolle spielt, ist es eben sehr mit diesem Massaker verknüpft und mit den Menschen, die dort umgekommen sind. Weil die Schicksale mich natürlich nochmal auf eine andere Weise berühren, weil ich diese Stadt eben so gut kenne und weil ich in dieser Stadt geboren bin. Aber es sind so viele Gräueltaten im Kosovo passiert. Ich habe auch ein Buch dabei von Shkelzen Gorshi, einem Politologen aus dem Kosovo. Das ist erst letztes Jahr erschienen, 800 Seiten, wo er systematisch die 83 Massaker sind es, im Kosovo aufarbeitet. Und das war für mich sehr, sehr wertvoll in der Recherche. Ja, letztlich habe ich mich dann in dieser Auswahl, was thematisiere ich in meinem Roman, habe ich eben mich beschränkt sozusagen eher auf das, was in Suharica oder in der Umgebung von Suharica passiert ist, weil ich da eben diesen Bezug zu habe.
Du sagst, du bist mindestens einmal im Jahr im Kosovo, in Suharica. Wie ist es heute? Wie leben die Leute dort heute mit all diesen Traumata?
Das kann ich schwer bewerten, weil sehr wenig darüber gesprochen wird innerhalb der Familien. Ich habe immer das Gefühl, sobald man dieses Thema von sich aus anspricht, dann legt sich immer so ein großes Schweigen über den Tisch. Und man ist aber auch vorsichtig, das anzusprechen. Also ich habe auch ehrlich gesagt wenig unternommen im Sinne von, dass ich irgendwie Interviews geführt hätte oder meine Verwandtschaft für die Recherchen meines Buches befragt hätte, weil ich das niemandem irgendwie zumuten wollte, das alles nochmal durchzuleben, weil ich auch nicht weiß, was da alles ist, was da alles kommen würde. Aber es ist eben im Kosovo so, sobald man ankommt, wird man eigentlich mit dem Krieg konfrontiert. Also der Flughafen im Kosovo, es gibt nur einen in Pristina, ist nach Adem Jashori benannt, dem kosovo-albanischen Nationalhelden, muss man sagen, der die kosovarische Befreiungsarmee damals angeführt hat. Und auch immer wieder stößt man auf Straßennamen, die nach albanischen Kriegshelden benannt sind. Man stößt, wenn man mit dem Auto durch den Kosovo fährt, immer wieder auf Gedenktafeln, sowohl für ZivilistInnen als auch für UÇK-KämpferInnen.
Überhaupt, es gibt ja ganz oft solche Gedenkstätten, wo dann die albanische Fahne weht, rot ja. mit dem Doppeladler. Und auch wenn man unterwegs ist, ich war ja als Korrespondent auch viel im Kosovo unterwegs und in den Bürgermeisterämtern und sonstigen offiziellen Stellen, auch in der Politik, sind ja viele ehemalige UÇK-Kämpfer gelandet. Die sind ja auch nicht so ganz unumstritten. Oder sind sie das im Kosovo? Also ich hatte immer den Eindruck, das ist so eine Art UÇK-Museum.
Ich würde schon sagen, dass sie im Kosovo hauptsächlich heroisiert werden, die KämpferInnen. Momentan ist es auch so, so wie ich es auch im Roman beschreibe, es hängen eben sehr, sehr viele Plakate im Land mit der Aufschrift Liriako Emer, also Freiheit hat einen Namen. Was eben bedeuten soll, die Freiheit, die albanischen KosovarInnen heute haben, das schreiben sie eben hauptsächlich den UÇK-KämpferInnen zu. Ich würde eben sagen, dass da die Grundstimmung einfach sehr, sehr positiv und anerkennend ist ihnen gegenüber. Gleichzeitig muss man eben auch erwähnen, dass gerade die Funktionäre der UCK in Den Haag sitzen, in den Special Chambers, und da eben gerade auch noch ein Urteilsspruch aussteht. Die Wahrheit ist eben, dass die allergrößte Zahl, also die Opfer mit albanischer Herkunft waren und eben albanische Zivilisten, Kinder, Alte, Frauen, das ist die überwiegende Zahl, und das muss man nennen, finde ich.
Sprachlosigkeit, du hast das Thema schon angesprochen. Ich vermute, die gibt es auch in der Diaspora, also nicht nur im Kosovo selber, sondern auch bei denen, die geflohen sind.
Ja, absolut. Wobei ich sagen würde, dass jetzt nach 20 oder 25 Jahren, genau sind es 26, seitdem dieser Krieg eben beendet wurde, dass jetzt mehr und mehr Fragen gestellt werden und sich nach und nach auch eine Art Erinnerungskultur etabliert. Ich sehe wahnsinnig großartige Projekte, die versuchen eben, den Krieg aufzuarbeiten. Als erstes würde ich dann nennen die vielen tollen internationalen Filme oder auch Filme, die aus dem Kosovo selbst kommen. Interessanterweise meist von Regisseurinnen, die dann auch den Fokus auf das Schicksal der Frauen im Krieg lenken. Und darüber freue ich mich besonders, dass das eben durch die Filme Aufmerksamkeit bekommt. Einer, den ich nennen kann, ist eben dieser Film Hive von Vlieta Bešole. Der war auch in deutschen Kinos zu sehen im Jahr 2021/22. Aber ich sagte es eben schon, das Buch von Shkelzen Gorshe, das finde ich auch wahnsinnig wichtig, weil zum Beispiel in Deutschland kennt man nur Retschak, das Massaker, was eben damals für Rudolf Scharping auch ganz einschneidend war, dass er gesagt hat, man muss im Kosovo eingreifen und dann eben so einen Wendepunkt dargestellt hat. Und da finde ich eben auch wichtig zu sagen, nein, es gab nicht nur dieses Massaker, es gab eben auch 82 andere. Aber auch zu nennen sind wirklich NGOs, die hervorragende Arbeit im Kosovo machen und ganz tolle Publikationen herausbringen, viel auch zu den Vermissten arbeiten, Kunstinstallationen. Auch in der kosovo-albanischen Literatur passiert sehr viel. Und gleichzeitig stelle ich mir auch die Frage, braucht es immer diese 20 Jahre, bis das passiert? Weil ein bisschen erinnert mich das auch an die Situation in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, dass da eben mit der 68er-Bewegung auch ungefähr das 20 Jahre gedauert hat. Ich meine, Deutschland ist ein anderer Fall, weil es war eben das Tätervolk. Aber dennoch scheint mir unabhängig von TäterInnen- oder Opferperspektive zu sein, dass die Erfahrungen, die man im Krieg macht, ob jetzt mittelbar oder unmittelbar, dass es dann einfach eine gewisse Zeit braucht, bis das aufgearbeitet werden kann und darüber gesprochen werden kann. Und ich habe eben versucht, diese Gleichzeitigkeiten, diese Komplexität wirklich in Sprache, in Literatur zu fassen. Und ein Beispiel wäre eben das mit den KFOR-Soldaten, die natürlich auch bis heute heroisiert werden und dem gerade in den ersten Jahren nach dem Krieg positiv wurde denen entgegengeblickt sozusagen, weil das waren diejenigen, die uns aus der Not geholfen haben und die uns beistanden. Und trotzdem habe ich auch eben Situationen gehabt mit ehemaligen KFOR-Soldaten, wo eben auf eine sehr rassistische Weise auf das kosovarische Volk geblickt wurde, dass es mir eben wichtig war, das nicht nur positiv zu zeichnen, sondern dass es da auch Brüche gibt.
Ja, in Prizren, nicht weit entfernt von Suhar Reka, war ja das Hauptquartier der Deutschen, ja, also der Bundeswehr, des Bundeswehrkontingentes, der KFOR. Also da war sozusagen das Headquarter, ne?
Ja, genau. Da ist interessanterweise jetzt seit diesem Jahr eine große, große Kunstausstellung, eine internationale. Und das freut mich besonders, dass das jetzt so genutzt wird. Das ist eines der vielen Uni-Gebäude hier. Und dieses Conti-Hochhaus, nennen wir das, steht unter Denkmalschutz. Da sitzen vor allen Dingen die geisteswissenschaftlichen Fächer. Ganz oben ist Jura, die Romanistik sitzt da. Und eben die Sprach- und Literaturwissenschaft. Das heißt, ich habe eigentlich hauptsächlich meine Seminare in diesen Räumen verbracht.
Da braucht das Herz ein bisschen schneller.
Und ich hatte da auch mein Büro 2 Jahre lang, weil ich nach meinem Studium als Dozentin gearbeitet habe für Literaturwissenschaft.
Also wir stehen jetzt eigentlich mitten in einem Park. Da steht auch ein altes, ein bisschen ausgebeintes Sofa. Und wir stehen hier unter Bäumen und schauen sozusagen zwischen den Bäumen auf dieses Hochhausgebäude. Und das ist gerade eingerüstet, also es wird dran gebaut. Im Roman spielt das ja auch eine Rolle, ne?
Nicht konkret dieses Gebäude. Das ist tatsächlich das Hauptgebäude, ein paar Meter weiter. Da können wir sonst auch hinlaufen, wenn du magst. Und da ist ein sehr alter Vorlesungssaal. Ich hatte da eben ein paar Einführungsvorlesungen und das war so ein schöner Saal, wo man wirklich irgendwie ehrfurchtsvoll saß, oder ich zumindest, als Erstsemester, Zweitsemesterin. Und das Holz hat so geknarzt und irgendwie hat man sich die Frage gestellt, wer saß hier alles vor mir? Und das hat mich irgendwie immer so berührt, auch da zu sitzen, dass ich, als ich diese Episoden geschrieben habe über die Forensikerin, das ist ja eine Vortragsreihe, die Protagonistin da besucht, hatte ich, als ich geschrieben habe, immer diesen Saal vor Augen.
Jetzt hast du uns den Mund so wässrig gemacht, ich finde, da müssen wir jetzt mal hin.
Okay.
Okay, Forensikerin, das ist schon ein Stichwort. Dein Roman beginnt ja mit einer Szene. Die Protagonistin sitzt quasi auf dem Zahnarztstuhl und der schaut da rein in den Mund und kommt zu dem Schluss, gar nicht gut, Zähne knirschen. Was wolltest du damit sagen?
Also was mich an der Literatur, auch im Literaturstudium, lange bevor ich geschrieben habe, interessiert hat, war die Frage danach, wie man Sprachlosigkeit mit den Mitteln der Literatur, sprich mit Sprache selbst, darstellen kann. Und ich glaube, es gibt nichts Herausfordernderes. Und das waren einfach die Fragen, die mich am meisten gekriegt haben im literaturwissenschaftlichen Studium. Und das waren dann so Sachen wie von Hugo von Hofmannsthal, der Lord Chandos Brief, der ja recht bekannt ist, wo es heißt, mir zerfielen die Worte im Mund wie modrige Pilze. Aber eben auch ein Heinrich von Kleist, der sich selber als unaussprechbaren Menschen bezeichnet hat und wo den Figuren auch häufig die Worte fehlen, um sich auszudrücken und wo sie dann stattdessen erblassen oder erröten oder in Ohnmacht fallen oder im Schlaf sprechen. Und in dieser Beschäftigung mit diesen kanonischen Texten habe ich eben gemerkt, also dass der innere Ausdruck nicht immer sprachlich sein muss, sondern er kann sich auch durch den Körper und durch Körperzeichen ausdrücken. Und ich habe mir eben die Frage gestellt, wie können sich diese Traumata der Verwandtschaft, der Eltern, wie kann sich diese Zuschreibung, die sie selbst erfährt, dieser Rassismus, den sie selbst erfährt in Deutschland, diese Ignoranz auch, also das ist alles so eine Gemengelage, würde ich sagen, die sie selber wie unterdrückt und man sagt im Deutschen ja in sich reingefressen hat. Und es gibt eben diesen Moment, wo sich das Bahn bricht, wo das nach außen tritt. Und das ist eben dieser einschlägige Moment, wo sie morgens aufwacht und wirklich ein Stück Zahn im Mund hat und merkt, Moment, hier stimmt was nicht. Und eben merkt von, nachts arbeitet da was in mir. Und ich tue mir gerade selber Schmerz an sozusagen. Ich zerstöre auch etwas, was unwiederbringlich ist, nämlich den Zahnschmelz. Wenn er einmal weg ist, ist er weg. Und das fand ich einfach ein sehr passendes Bild, um eben aufzuzeigen von, auch wenn eine Person, eine Familie, eine Gesellschaft unter Sprachlosigkeit, unter dieser Ohnmacht zu leiden hat, trotzdem bricht sich da was Bahn und findet seinen Ausdruck auf andere Weise und eben nicht durch Sprache. Mhm. Aber das, was ich mache, ist sprachlich darstellen als Autorin natürlich.
Ja, klar. Du bist ja 1991 geboren, Kosovo-Krieg. Welche Erinnerungen hast du denn noch, zum Beispiel an Fluch?
Genau, ich bin in Suharika geboren, 1991. Und mein Vater hat hier schon länger gelebt tatsächlich. Er ist 1972 schon nach Deutschland gekommen als sogenannter Gastarbeiter. Und wie bei den allermeisten Gastarbeiter innen war es so, dass er eigentlich mit dem Ziel gekommen ist, hier für ein paar Jahre zu arbeiten und dann irgendwann wieder zurückzukehren. Und er ist aber eben geblieben. Und als die Repression von Seiten der Serben eben zunahm gegenüber der albanischen Bevölkerung, da hat er eben beschlossen, uns, das heißt meine Geschwister, meine Mutter und mich, nach Deutschland zu holen.
Und er war sozusagen der Brückenkopf schon und das hat es erleichtert, nehme ich an.
Genau. In dem Sinne fällt es mir manchmal schwer zu sagen, wir sind geflohen. Aber gleichzeitig war das kein Fliehen mit schnell die Sachen zusammenpacken und einfach auf gut Glück los oder so, sondern mein Vater war schon vor Ort und er hatte eine Wohnung für uns und kannte sich aus und kannte die Sprache. Und das hat natürlich einiges erleichtert.
Also so gesehen, das klingt jetzt zynisch, aber hatte es auch was Positives in Anführungsstrichen, weil ihr dann als Familie wieder vereint wart, oder?
Ja, im Grunde schon. Wenn ich mir vorstelle, wie schwierig das sicherlich auch für meine Mutter war, dass der Ehemann eben im Ausland war, mehrere Jahrzehnte lang, dann hat das natürlich irgendwie auch dazu geführt, dass wir als Familie wieder vereint waren, ja, im Grunde.
Sprachlosigkeit hat ja eine Dimension, nämlich nicht über Traumata reden zu können, das lange zu verkapseln. Aber es gibt ja noch einen Aspekt im Kosovo, Stichwort Sprachlosigkeit, und das hat was mit der Sprache selber zu tun, mit Albanisch. Also viele in Serbien finden ja bis heute, dass das im Grunde genommen kein unabhängiger Staat ist, der er ja ist seit 2008, sondern eine serbische Provinz immer noch. Und das hat ganz klar auch mit kultureller Hegemonie zu tun. Stichwort Sprache. Also Serbisch und die serbisch-orthodoxe Kirche spielt ja auch eine sehr große Rolle als ein wichtiger Grundbesitzer im Kosovo. Inwiefern spielt sozusagen Albanisch auch als Widerstand, also Sprache als Widerstand eine Rolle?
Im Roman selbst?
Ja, aber auch im Land?
Ich würde sagen, das hat schon immer eine große Rolle gespielt. Also nicht nur jetzt, sondern natürlich auch während der Kriegsjahre. Um ein Beispiel zu nennen, ist eben, das wird im Roman noch kurz angerissen, dass nachdem der Autonomiestatus des Kosovo aufgehoben wurde vom damaligen Willkürherrscher, muss man sagen, Slobodan Milosevic und seinem Regime, dass dann im Zuge dessen eben auch etabliert werden sollte oder etabliert wurde, dass an Schulen im Kosovo kein Albanisch mehr gesprochen werden soll, dass nur noch die Lehrpläne aus Serbien gelten sollen und im Grunde mit diesem Gesetz eben alles Albanische rausgestrichen werden sollte aus dem Land. Und da hat sich die albanische Bevölkerung damals immens gegen gewehrt und das boykottiert und protestiert und die Proteste wurden zerschlagen und man hat eben angefangen, einen Schattenstaat aufzubauen. Und in Bezug auf die Bildungsinstitutionen bedeutete das, dass wirklich Privatpersonen wie du und ich ihre privaten Häuser zur Verfügung gestellt haben, ihre Wohnzimmer und dort eben die Schülerinnen und Schüler aus der Umgebung, aus dem jeweiligen Dorf oder aus der jeweiligen Stadt ihren Unterricht abgehalten haben. Und in der Diaspora hatte man natürlich wenig Möglichkeiten zu helfen. Aber was es eben gab, weil die 3%-Regel, das bedeutete, dass alle oder die allermeisten albanischen Familien, die in der Diaspora, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland gelebt haben, 3% ihres, ich glaube, Bruttogehaltes abgegeben haben, gesammelt haben und in den Kosovo geschickt haben, um eben die Gehälter zu zahlen für die Lehrerinnen und Lehrer, weil die natürlich entlassen wurden. Und um diese Parallelinstitutionen, die man mit größter Mühe eben im Schatten aufgebaut hat, um die aufrechtzuerhalten. Und das ist purer Widerstand.
Und auch pure Solidarität. Also es zeigt ja auch den großen, großen Zusammenhalt. Ne?
Ja, der war schon immer da. Es gab ja auch viele Proteste hier in Deutschland. Auch da war ich zu klein, um das mitzubekommen. Aber meine Eltern erzählen schon häufig, dass sie von Göttingen ganz nach Bonn gefahren sind und da Reisebusse organisiert wurden, um eben an Demos in Deutschland teilzunehmen. Diese Solidarität, die ist schon auch bis heute da, ja.
Es gibt ja eine Szene hinten am Ende des Buchs, da fragt der Taxifahrer, kommst du aus der Schweiz? Mir haben sie im Kosovo immer erzählt, die haben einen Spitznamen. Die Leute aus dem Kosovo, die in die Schweiz ausgewandert sind, die Schatzis.
Ja, das trifft allerdings auch auf uns Deutsche zu.
Echt? Ja. Ihr seid auch Schatzis?
Wir sind auch Schatzis, sogenannte, ja. Da hatte ich auch schon rege Debatten mit meinen Cousinen, weil die gar nicht nachvollziehen konnten, dass ich mich da angefasst von fühle, weil die gesagt haben, wieso regst du dich denn auf? Das ist doch sowas wie Darling und ist ja nichts Schlechtes. Aber natürlich hat es irgendwo eine negative Konnotation. Und gleichzeitig ist es eben auch wieder eine Markierung im Sinne von, du gehörst hier nicht ganz her. Hm. Und das ist natürlich, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist mit einer Migrationsbiografie, etwas, was man in Deutschland immer und immer und immer wieder erlebt. Meistens dann, wenn man sich vorstellt und auf einmal heißt es, ach, was ist das denn für ein Name? Und habe ich ja noch nie gehört. Und wo kommst du denn her? Oder deine Eltern? Und man kennt das ja alles. Und diese Markierung von, du gehörst hier nicht ganz her, die hat man eben in Deutschland immer wieder auf schmerzhafte Weise gemacht. Und wenn das dann auch noch im Kosovo passiert, dann ist es irgendwie schon hart, weil man dann wirklich gerade in jüngeren Jahren, sage ich mal, gerade mit unter 20, wirklich sich diese Frage, die sehr die eigene Identität berührt, schon die Frage stellt, von wo gehöre ich eigentlich überhaupt hin?
Da kann ich sehr viel mit anfangen. Mein Vater war ja Ungar, meine Mutter Deutsche. Ja, irgendwie schon dabei. Klar, deutscher Pass, aber irgendwie auch nicht so richtig. Und in Ungarn hat auch was mit Sprache zu tun. Ich spreche zwar ganz gut Ungarisch, aber eben nicht muttersprachlich, was mich auch nervt. Wie geht's dir?
Ja, bei mir ist es ähnlich geartet. Also ich spreche ganz gutes Albanisch. Ich kann mich verständigen und meistens hört man im Kosovo gar nicht unbedingt heraus, dass ich im Ausland lebe. Aber es gibt eben Unterschied im Albanischen. Die Standardsprache variiert sehr von der Umgangssprache. Und das, was ich kann, ist das umgangssprachliche Albanisch, womit man im Alltag auch sehr, sehr gut zurechtkommt. Aber wenn man eben switchen muss und andere Register ziehen muss in der Sprache, da wird es eben schwierig für mich, weil ich da merke, okay, mein Vokabular ist begrenzt. Und das ist es im Deutschen eben nicht. Also die Sprache, in der ich mich am besten ausdrücken kann, ist Deutsch. Das ist die Sprache, in der ich meine intimsten Gedanken ausdrücken kann. Und das gelingt mir im Albanischen nicht in dem Maße. Und ich finde das immer schwierig, wenn es in Deutschland dann häufig auch heißt, ach, das ist ja ihre Muttersprache. Weil das so klingt, als würde man mit der Muttermilch die Muttersprache aufsaugen und dann ganz perfekt beherrschen. Und so ist es eben nicht. Sondern wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, sozialisiert ist, dann passiert eigentlich meistens, oder bei sehr vielen würde ich sagen, eben dieser Effekt, dass die Sprache, die man als Umgebungssprache um sich herum hat, eben zunimmt und die Sprache der Eltern eben abnimmt. Insbesondere, und das war bei mir der Fall, wenn man eben keine albanische Schule besucht hat in Deutschland, weil ich bin in Göttingen aufgewachsen, da gab es sowas nicht. Und ich tue mich bis heute schwer damit, albanische Bücher zu lesen. Das kostet mich viel Kraft, weil ich viele Wörter nicht kenne und dann aus dem Kontext heraus mir erschließen muss. Ich finde, da fehlt einfach in Deutschland auch so das Bewusstsein dafür, was das eigentlich bedeutet, Muttersprache. Also es ist kein Begriff, den ich selber nutze. Ich sage immer, das ist meine Erstsprache, weil damit ist weniger gesagt, in welcher Qualität ich diese Sprache spreche.
Wenn du von Muttersprache sprichst, da ist ja der Weg zum nächsten Begriff nicht weit, nämlich Heimat. Kannst du das für dich definieren?
Nein, das ist kein Wort aus meinem aktiven Wortschatz, weil das auch wahnsinnig beladen ist, also auch in Deutschland. Es gibt Orte, an denen ich mich wohlfühle, wo ich mich auch zugehörig fühle. Das sind einfach Orte, wo ich, wenn ich da langlaufe, Erinnerungen habe. Und das ist in Göttingen, in Göttinger Straßen genauso, wie wenn wir hier jetzt stehen an der Uni, wo ich auch 10 Jahre lang immer wieder langgelaufen bin mit Prüfungsangst und mit Erfolgserlebnissen. Aber das ist eben auch im Kosovo der Fall, in Pristina, in Suharika. Und diese Orte gibt es, aber ich tue mich, glaube ich, vor allen Dingen eben schwer mit dieser Singularität, also mit diesem Singular von es gibt nur eine Heimat. Das schwingt irgendwie in diesem Wort mit.
Ja. Stichwort Heimaten, da sind wir jetzt schon bei den sogenannten Gastarbeitern. Du hast ja, bevor du selber angefangen hast zu schreiben, als Lektorin gearbeitet und du hast hier in Hannover einen Verlag mitgegründet, Resonar. Ich habe mal ein bisschen auf das Programm geguckt. Könnte man, wenn man Etiketten aufkleben will, sagen, Das ist Migrantenliteratur auch.
Ja, mit dem Begriff kann ich noch weniger anfangen tatsächlich. Das ist alles deutsche Literatur, wo aber nicht immer, aber in vielen Fällen marginalisierte Perspektiven behandelt werden. Aber diese marginalisierten Perspektiven gehören genauso zu Deutschland wie diejenigen, die nicht marginalisiert werden. Und ich tue mich schwer damit, mit diesen Begriffen von, das ist irgendwie migrantische Literatur oder Migrantenliteratur oder postmigrantische Literatur ist jetzt das neue Modewort, da tue ich mich auch schwer mit. Das ist deutsche Literatur, wir gehören dazu. Und diejenigen, die schreiben, tragen was zur deutschen Literatur bei. Und da muss man nicht differenzieren.
Wir müssen noch mal ganz dringend über den Titel reden. Ein E mit zwei Punkten obendrauf. Ich habe gelernt, das heißt Trema. Wofür steht dieser Buchstabe?
Der Buchstabe ist der 8. im albanischen Alphabet und der häufigste in albanischen Texten, vielleicht auch der auffälligste. Und das Besondere an diesem Buchstaben, der übrigens ausgesprochen wird, also wir am Ende von Gedanke.
Oder Urime, herzlichen oder Glückwunsch. Ne?
Genau, also ein im Deutschen würde man sagen Schwa-Laut, nur dass wir im Deutschen eben keine Buchstabenentsprechung dafür haben. Aber wir haben diesen Laut in der deutschen Sprache. Und das Besondere an diesem Buchstaben ist, wenn er im Albanischen am Wortende steht, er nicht ausgesprochen wird. Und das fand ich eben als Titel ganz passend für einen Text, wo es eben um Sprachlosigkeit geht, um Situationen, in denen die Worte fehlen, wo einem etwas nicht über die Lippen kommt, fand ich das wahnsinnig passend. Insbesondere, weil obwohl der Buchstabe eben nicht ausgesprochen wird an den Wortenden, er trotzdem was mit dem Wort macht, nämlich er verändert den Klang des Wortes. Und ich finde eben, auch wenn man jetzt über Traumata, über Kriegstraumata nachdenkt, die machen ja was mit den Menschen, auch wenn nicht darüber gesprochen wird. Und dass da sozusagen etwas ist und was mit den Menschen macht, etwas vorhanden ist, auch wenn es nicht ausgesprochen wird, das fand ich wahnsinnig passend. Und ich habe das große Glück, dass der Wallstein Verlag das mitgemacht hat.
Du hast neulich in einem Gespräch, in einem Podcast gesagt, das Thema hast du dir nicht gesucht, sondern das Thema hat dich gesucht. Wie meinst du das?
Ich habe viele Jahre lang Literatur studiert. Da habe ich vor allen Dingen über die Texte anderer geschrieben, aus wissenschaftlicher Sicht. Und ich hatte ganz lange Zeit gar nicht das Bedürfnis, selber zu schreiben. Ich hatte gar nicht die Idee, dass ich das kann, dass ich das sollte. Aber irgendwann kam irgendwie mehr und mehr dieser Wunsch auf, selber diese Geschichte zu schreiben. Das habe ich erstmal auf Englisch getan und dann habe ich diesen Text übersetzt und habe dann aber gemerkt, da arbeitet was weiter in mir. Ich glaube aber besonders wesentlich war eben, warum ich das überhaupt gemacht habe und weiterverfolgt habe. Der eigentliche Grund war, dass es diese Geschichte in der deutschsprachigen Literatur für mich nicht gab oder es zumindest unzureichend bearbeitet wurde. Es gibt auch gute Romane über den Krieg. Einer wäre Anna Kim, Die gefrorene Zeit, der damals im Droschel Verlag in Österreich erschienen ist. Ein herausragender Roman, wie ich finde. Erstens wurde der Kosovo-Krieg viel, viel zu wenig in der deutschsprachigen Literatur abgebildet. Und zweitens hat mir die diasporische Perspektive auf diesen Krieg gefehlt. Und das war dann mein Ansporn, selber zu schreiben.
Hast du das Gefühl, du hast da so eine Mission?
So habe ich das nicht empfunden. Ich glaube eben an die Macht der Literatur. Und ich glaube, dass Literatur eine sehr spezielle Form der Erinnerungskultur darstellt. Natürlich geht es mir mit diesem Text auch darum, über diesen Krieg aufzuklären. Ja, aber Mission würde ich das nicht nennen.
Nun hat ja dein Roman schon, bevor er veröffentlicht worden ist, Aufmerksamkeit bekommen. Es gab im Vorfeld den Preis Hannover, genau. Nominierung Aspekte Literaturpreis und Nominierung Deutscher Buchpreis. Das ist ja viel Aufmerksamkeit. Wird das dem Thema helfen?
Ja, absolut. Ich meine, mit dem Publizieren eines Textes, eines Buches geht immer auch eine Hoffnung einher, nämlich Hoffnung darauf, LeserInnen zu finden. Und gleichzeitig habe ich mir während des Schreibprozesses gedacht, hoffentlich interessiert sich da überhaupt jemand für. Weil man denkt sich immer, dieser Krieg liegt 26 Jahre zurück. Wir haben jetzt wieder viele Kriege, die toben in der Welt. Wird da jemand nachgreifen? Und erst recht, wenn ihnen eben der Autorinnenname nicht sagt, weil man den bisher noch nicht gehört hat. Das ist ja mein Debüt. Und dass jetzt mit diesen Nominierungen und auch mit dem Preis der Stadt Hannover so eine Aufmerksamkeit einhergeht, da bin ich wahnsinnig, also das nehme ich mit Demut wahr und da bin ich wahnsinnig dankbar für.
Es gab ja dann die Bombardements auf Serbien, das hatte ja sehr viel mit dem Kosovo-Krieg zu tun, um eben, wie Fischer damals gesagt hat, Joschka Fischer, ein zweites Srebrenica zu verhindern.
Ja, wenn es die Bombardements, wenn man damals nicht eingegriffen hätte, man hat in Srebrenica gesehen, wozu das geführt hat, weil das damalige serbische Regime eben zu allem in der Lage war. Und man darf eben nicht vergessen, dass Slobodan Milosevic eben der Aggressor dieses Krieges war und den man eben versucht hat zu stoppen. Und oftmals wird irgendwie so getan, als würde dieser Krieg aus diesem Bombardement bestehen. Und das ist schlichtweg falsch. Es gab wirklich jahrzehntelange Unterdrückung des albanischen Volkes, Schikanierung, Folterung, Ermordung, nur weil die Menschen, die dort gelebt haben, Albanerinnen und Albaner waren. Und dann darf man eben auch nicht vergessen, es gab natürlich Friedensverhandlungen, aber die wollte man damals nicht wahrnehmen. Slobodan Milosevic ist damals nicht erschienen und hat eben klargemacht, er will nicht sprechen. Er ist nicht an einer diplomatischen Lösung interessiert. Und natürlich waren die NATO-Angriffe damals die Ultima Ratio, aber die musste man bei so einem Zyniker eben ziehen. Und leider erinnert mich das auch an die Situation heute, weil es ist leicht, sozusagen für Frieden zu protestieren, aber man muss doch gleichzeitig eben sehen, für eine diplomatische Lösung, da braucht es immer noch zwei Parteien. Und die eine will eben nicht sprechen aktuell.
Reden wir nochmal über das Uni-Gebäude. Ja. Wir sind jetzt hier vor dem altehrwürdigen Gebäude. Das spielt ja auch eine Rolle in dem Roman, ne? Da ist eine Forensikerin und da sind wir auch wieder bei den Zähnen. Welche Rolle spielt das?
Die Protagonistin stößt in der U-Bahn auf eine Ankündigung für eine Vortragsreihe Gewaltszenarien im 20. Jahrhundert, heißt sie, und merkt eben, da geht es um den Kosovo. Und das erlebt sie eben so selten, dass das erstmal ihre Aufmerksamkeit generiert. Dann besucht sie diese drei Vorlesungen, sind es insgesamt, dieser anthropologischen Forensikerin. Und sie berichtet eben von ihrer Arbeit, die im Grunde darin besteht, dass sie Gräber aushebt und dass sie die noch nicht identifizierten Überreste von Menschen, also Knochen, Knochenteile, versucht zu identifizieren.
Oh, das ist ja cool. Zweifel, Glauben, was steht hier noch? Gehen. Aha. Also Gehen, Zweifel, Glauben steht hier über den Durchgängen.
Ich laufe immer durch Glauben durch.
Ich sollte durch Zweifel laufen. Thema Schreiben. Gab es sowas schon immer, dass du gedacht hast, ja, irgendwie ist das mein Ding?
Ja, mich hat immer Literatur interessiert, auch schon in der Schule. Ich habe mich sehr intensiv mit Literatur auseinandergesetzt und ich würde sagen, es gab hier und da mal einige Schreibversuche, ja, aber die habe ich nie wirklich ernst genommen. Und auch so etwas wie literarisches Schreiben zu studieren, das war gar nicht in meiner Vorstellungskraft. Wahrscheinlich auch, weil ich eben ein ArbeiterInnenkind bin. Und es war schon ein Wagnis, überhaupt zu studieren. Und natürlich sucht man sich dann mit dem Background, den ich habe, eher einen sichereren Job. Ich habe nämlich auch Philosophie und Germanistik auf Lehramt studiert und auch fertig studiert. Und dann zusätzlich eben noch neuere deutsche Literaturwissenschaft aus Interesse. Und ich habe das selber Schreiben, das kam erst, wie gesagt, erst spät auf. Ich habe ja vor allen Dingen nach dem Studium dann erstmal wissenschaftlich geschrieben und hatte eine große Freude auch am Schreiben selbst, auch am Wissenschaftlichen. Also der präzise Ausdruck, also die Frage danach, wie drücke ich auch einen komplexen Gedanken in einem Text aus und wie formuliert man Texte elegant und so, dass sie jemanden ansprechen, das war schon auch im Wissenschaftlichen immer mein Anspruch, aber
dass ich mir wirklich gesagt habe, ich könnte auch literarisch schreiben oder ich habe da diesen Wunsch, das kam erst spät.
Ich habe 2018 diesen englischen Text geschrieben, von dem ich eben erzählt habe, weil ich da einfach in England war zu der Zeit und um mein Englisch einfach etwas aufzubessern. Und wir hatten da in einer der letzten Sitzungen einfach einen Schreibauftrag und der war eben sehr locker formuliert. Das hätte eben ein Essay sein können, aber auch eben ein Text anderer Art. Und irgendwie fiel mir da nichts ein damals, über was soll ich eigentlich ein Essay schreiben. Und ich habe da gebrütet und gedacht, worüber schreibe ich eigentlich? Und irgendwann kam der Gedanke auf, ich schreibe über diesen Kosovo-Krieg, so wie ihn eine junge Frau oder auch ein Kind aus dem Ausland heraus erlebt. Und dieser Text war dann da, auf Englisch, wie gesagt, weil ich auch viel zu selbstkritisch mit mir war im Deutschen. Und während der Pandemie kam dann der Anstoß von meinem Partner, muss man sagen, übersetzt das doch ins Deutsche. Und dann habe ich ihn übersetzt und auf einmal habe ich gemerkt, ich bin noch nicht fertig damit. Da arbeitet was weiter, da muss noch mehr raus. Und man schreibt dann erstmal weiter daran und irgendwann muss man sich eingestehen, das ist doch was Größeres. Und das hat natürlich auch erstmal gedauert, bis ich dann auch den Mut gefasst habe zu sagen, das ist jetzt wirklich ein Romanprojekt. Aber man muss sich dann auch erstmal sortieren und sagen, ist das jetzt die richtige Form dafür und welche Tonalität soll dieser Text haben und welche Sprache brauche ich dafür? Das muss man erstmal für sich im Klaren haben und das hatte ich dann irgendwann nach längerem Nachdenken darüber, weil wenn man über solche Thematiken spricht, dann spürt man schon auch eine immense Verantwortung.
Hast du Schreibroutinen oder machst du es, wie es kommt?
Ich habe, während ich an dem Roman gearbeitet habe, sehr, sehr lange Vollzeit gearbeitet nebenher. Und jetzt seit 2 Jahren arbeite ich Teilzeit in einem Wissenschaftsverlag als Lektorin. Und das hat für mich einfach bedeutet, ich muss immer dann schreiben, wenn ich Zeit habe. Und das war meistens vor der Arbeit. Das waren dann meist die morgendlichen Stunden von 6 bis 9. Und dann ging es an die Arbeit im Verlag, from 9 to 5. Und dann mussten auch einfach wirklich die Wochenenden herhalten. Es gab wirklich mehrere Monate, wo jedes Wochenende durchgearbeitet wurde. Mein Freund hat damals an seiner Dissertation gearbeitet, ich eben an meinem Romanprojekt. Und das ging, da will ich gar nicht lügen, das ging schon oft an die Substanz, wenn man wirklich nie frei hat. Und ich glaube, rückblickend konnte ich das auch nur durchstehen und habe die Kraft gefunden, weil mich das intrinsisch so motiviert hat, das Thema.
Wer schreibt, liest auch. Wir empfehlen uns ja immer auch ein paar Bücher. Ich würde dir eins empfehlen. Der wird jetzt gerade total gehypt, hast du bestimmt auch schon von gehört. Nelio Biedermann, Lasa, wird als der neue Thomas Mann gehypt, gleich in 20 Sprachen übersetzt und so weiter. Ich habe es gelesen, weil es mich interessiert hat, weil es in Ungarn spielt. Ja, also es geht los vor Trianon, also vor 1920 bis zum Aufstand. Er taucht so ein bisschen ein in die adlige Vergangenheit seiner Familie. Es gibt eine Menge, was mich daran richtig stört. Also so dieses Bildungsposing stört mich zum Beispiel, dass er immer so die Lektüren da so reinwirft, was er alles gelesen hat. Und manchmal ist mir die Sprache ein bisschen zu kitschig und manchmal hat es sowas von Adelsporno. Viel Sex, Sex sells, auch in der Literatur. Manchmal ist mir auch zu viel Leni Riefenstahl, Titanic, Stalin muss auch noch sterben mit drin. Aber was ich interessant finde, ist sozusagen Geschichte, Zeitgeschichte zu erzählen und das runterzubrechen auf eine Familie. Und er kann erzählen, er kann wirklich erzählen. Ja. Weniger wäre mehr gewesen, aber ich kann es trotzdem empfehlen, es ist ein Page-Turner.
Okay, ja, davon habe ich tatsächlich vor nicht langer Zeit gehört, von dem Roman. Ich dachte erst, es ist das Debüt, ist es gar nicht. Er hatte ja vorher schon ein Buch geschrieben. Und wie es oftmals so ist, wenn man einmal auf eine Sache stößt, dann begegnet sie einem immer wieder. Und das ist bei dem Buch der Fall. Und jetzt, wo du es sagst, werde ich es auf jeden Fall lesen.
Was liegt auf deinem Tisch?
Als nächstes würde ich sehr gerne Dimitri Kapitelmann lesen, russische Spezialitäten. Damit habe ich aber noch nicht angefangen. Das hat er mir jetzt neulich, er ist ja auch für die Longlist nominiert, in die Hand gedrückt. Und ich bin sehr froh über diese Begegnung und bin wahnsinnig gespannt auf das Buch und halte das auch für wichtig, dass eben Menschen mit ukrainischer Perspektive gerade auch selber zum Sprechen kommen.
Kleiner Tipp, ich war mit ihm für Orte und Worte in einem russisch-ukrainischen Supermarkt. Wir haben dort ein bisschen eingekauft und uns dabei über sein Buch unterhalten. Das eine kleine Empfehlung, Orte und Worte, hatte ihn auch schon.
Ach toll, ja, ein herzensguter Mensch, finde ich. Ich mag ihn sehr. Was mich zuletzt am meisten begeistert hat, war das Buch von Lukas Bärfuß, Die Krume Brot, bei Rowohlt erschienen. Das hatte ich vor wenigen Wochen gelesen und das hat mich völlig eingenommen. Dass mich aktuell etwas völlig einnimmt, ist, seitdem ich diesen Roman, also im Schreibprozess habe ich einfach wahnsinnig wenig lesen können, die Recherche jetzt mal ausgenommen. Aber wenn man irgendwie so sehr in seinen eigenen Text vertieft ist, dann fällt das Einlassen auf Texte anderer wahnsinnig schwer. Zumindest ging das mir so. Und das fand ich irgendwie auch seltsam, weil Lesen immer zu mir gehört hat und auf einmal ging das irgendwie gar nicht mehr so gut. Und umso glücklicher war ich, dass dieses Buch sozusagen zu mir gefunden hat oder ich zu diesem Buch, weil mich diese Sprache wahnsinnig eingenommen hat, weil ich immer bei literarischen Texten erst auf die Sprache achte und dann auf den Stoff. Das war schon immer so. Und diese Sprache ist herausragend gearbeitet, fast nicht aus dieser Zeit, finde ich. Hat eine ganz eigene Tonalität und es geht um Arbeitsmigration in die Schweiz. Es geht um eine Frau, die einen italienischen Background hat. Man folgt sozusagen ihrem Schicksal und diesen schlimmen Schicksalsschlägen, die gar nicht aufhören wollen. Und so ein bisschen hat mich das erinnert an Schillers Verbrecher aus verlorener Ehre. Warum? Weil man merkt, da ereignet sich irgendwie ein menschliches Schicksal und man stellt sich ständig beim Lesen die Frage, ist das jetzt ihre schlechte Entscheidung gewesen oder haben die Umstände, die äußeren Umstände dazu geführt, dass es dieser Frau so schlecht geht, dass es immer wieder in den Abgrund geht mit ihr? Letztlich die Frage nach Schuld. Ist man selber schuld für sein eigenes Schicksal oder haben die äußeren Umstände dazu geführt? Und das hat mich sehr berührt und danach auch sehr lange beschäftigt.
Danke dir.
Ja, Stefan, Autofiktion, das ist ja gerade wirklich modern und viele schreiben autofiktional, aber das ist ja oft auch so eine Gratwanderung, ich finde gerade bei Debüts. Es kann gut gehen, es kann aber auch reine Selbsterfahrungsliteratur werden. Bei Ihona Kizai, wie schätzt du das ein?
Also ich finde, ihr ist das gelungen, insbesondere die Idee mit den Szenen als Träger von Traumata und Identität, das ist ihr sehr gelungen und ich finde den Roman schon deshalb wichtig, weil der Kosovo-Krieg ja so ein bisschen so ein weißer Fleck auf der Landkarte ist, weit weg scheint, obwohl Kosovo eigentlich ziemlich viel mit uns zu tun hat. Die Bundeswehr, die engagiert sich ja im Rahmen der KFOR-Truppe dort immer noch. Das deutsche Hauptquartier, das war lange in Prizren im Süden, ganz in der Nähe, wo Ihona Kizai geboren ist. Aktuell ist die Bundeswehr immer noch, ich habe extra nachgeguckt, sie ist immer noch da mit ein paar hundert Soldaten, allerdings in Pristina jetzt, in der Hauptstadt. Und die NATO, die hat ja damals auch Serbien bombardiert. Es sollte kein zweites Srebrenica geben, das war die Begründung. Und dafür musste Joschka Fischer ja damals auch Farbbeutel auf seinem Anzug aushalten. Ja, und die Unabhängigkeit des Kosovo wird ja von Serbien bis heute nicht anerkannt. Da ist also viel Konfliktpotenzial weiterhin. Und darüber habe ich selbst oft berichtet.
Also ein Roman, der auch sehr viel Politik der letzten Jahre, der letzten Jahrzehnte offensichtlich mitnimmt. Ist das eine gute Lektüre für vor allem politisch interessierte Menschen?
Ja, auf jeden Fall natürlich. Und dieser Roman, der macht zweierlei. Er sagt uns, hey, Menschen, die herkommen, die schleppen Gepäck mit sich herum. Das sind nicht nur andere Sitten, Sprachen, Kulturen, sondern eben auch oft so verkapselte Traumata. Und dieses Buch, das überwindet die Sprachlosigkeit in den Familien, aber dann auch im rettenden Hafen in der Diaspora. Ich würde mich freuen, wenn es dazu dienen würde, ins Gespräch zu kommen. Über Kosovo, den Krieg, die Traumata. Mhm. Es ist ein Buch, das uns wirklich was angeht und nicht nur, weil noch ungefähr 400 Bundeswehrsoldaten im Kosovo sind. Es ist aktueller denn je, da muss man nur die Nachrichten gucken.
Ja, Ihona Kizai, ihr Roman ist bei Waldstein erschienen, hat 176 Seiten und kostet 22 Euro. Orte und Worte gibt es jeden Donnerstag neu und am Wochenende dann bei Radio 3 und im RBB 24 Inforadio. Für heute sagen wir Tschüss. Ich bin Anne-Dore Krohn.
Und ich, Stefan Oschwart. Ciao.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Stefan Oschwart. Sounddesign und Technik Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.